Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir uns mit Abraham beschäftigt haben. Ihr erinnert euch. Und lange Zeit ist es auch her, seit so diese eine Geschichte passiert ist, seitdem diese beiden Kleinviehnomaden, die sie ja nun mal waren, Abraham und Lot, sich mit ihren Herden voneinander getrennt hatten. Wir erinnern uns, ich rekapituliere noch mal so ein bisschen. Bei Abrahams Auszug aus Ur war sein Neffe Lot mit ihm mitgekommen, mit seiner Sippschaft. Aber die Herden von Abraham und seinem Neffen Lot sind im Laufe der Zeit sehr stark angewachsen. Es wurden immer mehr und immer größer. Und mit steigendem Wohlstand, man soll es nicht glauben, stiegen auch die Probleme. Vielleicht kennen auch wir was davon, dass Wohlstand immer so zwei Seiten hat und nicht nur eine. Die Hirten von Abraham und Lots Herden gerieten auf den Feldern und an den Wasserstellen immer wieder aneinander. Es waren einfach zu viele Tiere, es waren zu viele Menschen, die versorgt werden mussten, und es kam immer mehr zu Konflikten und Streit. Abraham hatte dann damals den Vorschlag gemacht, dass sie sich mit ihren Sippen lieber voneinander trennen sollten. Nicht im Bösen, aber einfach um mehr Platz zu haben, so für die eigenen Bedürfnisse. Und er hatte dann Lot sogar auch die Wahl für das Weideland gelassen. Lot hat sich allerdings ziemlich selbstherrlich und frech und egoistisch für einen jüngeren Neffen gegenüber dem Patriarchen, gegenüber dem Abraham, eigentlich dann die fruchtbare Gegend um Sodom und Gomorra ausgesucht und unter den Nagel gerissen. Sodom und Gomorra, da klingt es so in einigen Ohren bei uns, da war doch was. Jo, da ist irgendwas passiert. Die Gegend darum war wohl sehr fruchtbar gewesen, aber die Menschen in Sodom und Gomorra, die konnten mit Gott überhaupt nichts anfangen. Ganz im Gegenteil, es wird beschrieben in der Bibel, dass sie sehr link und gemein miteinander umgingen, dass die Schwachen dort unterdrückt wurden, systematisch unterdrückt wurden, dass die Starken dort am Ort für Gottes Gebote nur ein müdes Lächeln übrig hatten. Und all das ist Lot ganz offensichtlich herzlich egal gewesen. Er sah nur diese fruchtbaren Weiden und dort wollte er hin. Und er hat dann seinen Vorteil an dieser Stelle ganz klar und ziemlich eiskalt genutzt. Seinem Onkel Abraham ist damals nur der karge Rest geblieben. Was ist seitdem geworden? Erstmal aus Abraham. Wie hat diese Entscheidung auf ihn gewirkt? Was hat diese Entscheidung von Lot mit ihm gemacht? Wir lesen in dem Text damals nichts von seinem unmittelbaren Gefühlszustand. Was wir aber schon lesen, ist, dass Gott direkt nachdem Lot seines Weges gezogen war, nachdem er seine Sippschaft genommen hat und dann Richtung Sodom und Gomorra aufgebrochen ist, dass Gott ihm direkt danach erneut begegnet ist und ihn ermutigt hat. Ich lese uns einmal diesen Text, es ist aus 1. Mose 13, da heißt es, nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Und ich denke, wir können hier schon daraus schließen, dass diese Situation für Abraham nicht einfach gewesen ist. Wir wissen dann aber, dass er auf seinem Weg durch dieses ihm übrig gebliebene Stück Land, dieses schwierige Stück Land, ja trotzdem nicht bitter geworden ist, sondern sich umso mehr auf seinen Gott verlassen hat, vielleicht auch verlassen musste, weil es einfach sehr wenig war, was ihm dort plötzlich übrig geblieben war. Aber Gott versprach ihm hier, ihn zu begleiten und zu segnen, bei ihm zu sein. Er sagt, egal was jetzt Lot da selbstherrlich sich da genommen hat, du wirst es letztlich besitzen. Dir habe ich das Versprechen gegeben. Wie gesagt, 20 Jahre sind seit dieser Begebenheit verstrichen. Und was wir heute tun wollen, ist, dass wir uns diese beiden Menschen, Abraham und Lot, einmal anschauen, was so nach 20 Jahren aus ihnen geworden ist. Wie diese Entscheidung von damals auch ihr Leben beeinflusst hat, wo etwas vielleicht auch zurückgeblieben ist bei ihnen, wo etwas sich auch weiterentwickelt hat, in welche Richtung auch immer, zu was für Menschen sie geworden sind. Wir lesen dafür jetzt gleich so ein paar Teile der Geschichte, wo Abraham für die Menschen von Sodom bittet. Aber kurz bevor das geschieht, heißt es in Kapitel 18, dass Abraham einen etwas geheimnisvollen Besuch bekommt. Es heißt da, dass Gott dem Abraham in Form von drei Männern erscheint, um zu ihm zu Besuch zu kommen. Und in diesem Kapitel wechselt die Anrede dann immer wieder zwischen Einzahl und Mehrzahl hin und her. Der Besuch wird manchmal mit ihr angesprochen und dann manchmal wieder nur mit du angesprochen. Einzahl, Mehrzahl. Und dieser Besuch spricht mit Abraham und Sarah über den verheißenen Sohn. Und dann kommt dieser Text, um den es gehen soll. In 1. Mose 18 ab dem 16. Vers, den lese ich uns mal vor. Daraufhin brachen die Männer auf. Sorry. Abraham begleitete sie ein Stück. Als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr, soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Von ihm wird ein großes und mächtiges Volk abstammen und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Und so sprach der Herr zu Abraham: Zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorra sind mir zu Ohren gekommen. Die Anschuldigungen gegen sie sind in der Tat sehr schwer. Ich will nun hingehen und mich davon überzeugen, ob das wahr ist oder nicht. Sollten die Klagen sich als wahr erweisen, werde ich die Einwohner von Sodom und Gomorra vernichten. Die beiden anderen Männer setzten ihren Weg nach Sodom fort, der Herr aber blieb bei Abraham zurück. Abraham kam näher heran und fragte: Willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Angenommen, es finden sich 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie dann wirklich töten? Willst du den Ort dann nicht wegen der 50 Gerechten verschonen? Ganz sicher würdest du die Gerechten nicht zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln? Machst du einen weiter? Und der Herr antwortete ihm: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, werde ich um ihretwillen die ganze Stadt verschonen. Das wird dann runtergerechnet. Ihr seht die drei Punkte. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, ein bisschen rausgelassen. Abraham geht immer ein bisschen tiefer. Ich danke dir. Abraham geht immer ein bisschen tiefer. Und dann ab Vers 31, da sagte Abraham: Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen. Angenommen, es gibt nur 20. Und er antwortete: Dann will ich wegen der 20 nicht zerstören. Schließlich sagte Abraham: Herr, bitte werde nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur 10. Und er, der Herr, sprach: Dann will ich sie wegen der 10 nicht zerstören. Nach diesem Gespräch mit Abraham ging der Herr fort. Und Abraham kehrte nach Hause zurück. Diese Männer brechen jetzt also nach ihrem Besuch bei Abraham und Sarah auf und wenden sich Richtung Sodom, und es wird ziemlich schnell klar, das war ja eben in diesem Text jetzt so, dass sie dann nicht mal nur zum Spaß vorbeischauen, sondern dass Gott Sodom vernichten will, weil die Ungerechtigkeit Überhand genommen hat, weil das Leid der Schwachen in dieser Stadt so stark geworden ist und alles übersteigt, was es bis dahin gegeben hat. Und es folgt jetzt diese denkwürdige Geschichte, die wir gerade zum Teil gehört haben, wo Abraham diese Fürbitte tut für diese Stadt Sodom, wo er von ganzem Herzen für andere Menschen betet. Und wir schauen uns diese Interaktion zwischen Gott und Abraham nächste Woche in der Predigt nochmal etwas genauer an. Heute möchte ich aus diesem Text einfach nur erstmal diesen einen Rückschluss ziehen. 20 Jahre nach seiner Entscheidung, Lot den Vortritt zu lassen, sein Vertrauen ganz auf seinen Gott zu setzen, ist Abraham zu einem Menschen geworden, der in einer heraufziehenden Notlage vor Gott tritt und für andere Menschen bittet, der vor Gott sich verwendet für andere Menschen, der für sie da sein möchte, für sie Fürbitte tut. Wir erinnern uns, das war bei Abraham lange nicht immer so. Am Anfang seines Weges mit Gott war doch er immer auch selbstbezogen, nicht wahr? Da ging es ihm in seinen Bestrebungen und seinen Gebeten auch eigentlich lediglich so darum, dass er irgendwie mit heiler Haut davon kommt in Ägypten, dass er da irgendwie den Kopf aus der Schlinge kriegt und dass er irgendwie zu seinem Stammhalter kommt, ganz egal wie. Da war ihm jedes Mittel recht, dass Gott seine Verheißung endlich mal wahr macht. Also es ging immer eigentlich nur um seine eigenen Anliegen. Am Anfang seiner Beziehung zu Gott geht es Abraham in seinen Gebeten ausschließlich um sich selber. Aber hier sehen wir jetzt einen Abraham, der sich sehr stark für andere engagiert, der drohendes Unheil für andere Menschen abwenden will und der leidenschaftlich für andere betet, der einen Blick für die Nöte der anderen Menschen hat. Was für eine Entwicklung, nicht wahr? Abraham verändert sich durch die jahrelange Beziehung zu Gott von einem kleinkarierten, selbstzentrierten Mann hin zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für andere Menschen. Und wir können vielleicht dieses daraus ziehen, dieser zunächst mal äußerlich schwierigere Weg, der hat offensichtlich ihn in seinem Charakter geformt zu etwas Gutem. Er musste sich ja nun täglich wieder auf Gott verlassen, dass der ihn versorgt, dass der ihn durchbringt. Aber das hatte bei ihm nicht den Effekt, dass er jetzt immer anfing zu schimpfen über dieses karge Stück Land, was ihm da übrig geblieben ist da vom Lot und dass der ja so selbstherrlich damals sich das genommen hat und wie böse die da drüben in Sodom doch sind, nicht wahr? So diese Tonlage, die kennen wir doch, so auch aus unserem Umfeld, so auf was man alles schimpfen kann. Nicht wahr? So, wie schlecht die Menschen doch immer weiter werden und so. Und alles das finden wir bei Abraham nicht, sondern Abraham ist durch diese Verbindung zu Gott zu einem Menschen geworden, der für andere gedacht hat, für andere gebetet hat und der an Gottes Gerechtigkeit appelliert. Er kannte Gott gut. Er ist zu einem barmherzigen Menschen geworden. Wie anders doch Lot. Lass uns mal schauen, was aus ihm nach 20 Jahren geworden ist. Die Bibel berichtet ja davon, dass er sich in Sodom niedergelassen hat. Es heißt dort von ihm, dass er beim Stadttor saß. Das sagt einiges über ihn und seine Stellung in Sodom aus. Denn das Stadttor, das war die Stelle, wo sich so die angesehenen und etablierten Männer der Stadt versammelten, um miteinander Handel zu treiben und zu beratschlagen und Entscheidungen bezüglich der Stadt zu treffen. Wir lesen des Weiteren, dass Lot ein Haus in Sodom hat, eine Familie, eine Schwiegermutter, zwei Töchter. All das zeigt uns recht deutlich, dass Lot in dieser ja doch sehr verruchten Stadt Sodom ein angesehener und etablierter Mann gewesen ist und ein etabliertes Leben geführt hat. Er hatte vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, bei diesen Menschen zu wohnen, die für Gott ja nichts übrig hatten. Das war ja klar, das war ja bekannt. Das stand da damals schon. Vielleicht hat er für sich so beschlossen, seinen Glauben in seinem Herzen so ein bisschen einzuschließen. Kann man ja machen. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Muss ja nicht gleich jeder merken, was er so tief drinnen eigentlich schon mit Gott erlebt hat und woran er glaubt. Und in dieser Stadt, wo das Unrecht regierte, dann doch lieber den Mund zu halten zu den ein oder anderen Sachen, nichts dazu zu sagen, um nicht blöd aufzufallen. Jetzt nach vielen Jahren zeigen sich hier aber Früchte von dem, in welche Richtung ihn das gebracht hat. Lasst uns mal durch den Bibeltext durchgehen. Es beginnt alles ganz harmlos. Diese zwei Engel Gottes kommen nach dieser Geschichte, die ich gerade gelesen habe, in die Stadt. Und Lot bringt ihnen auch Ehre entgegen. Er neigt sich zur Erde, heißt sie herzlich bei ihm zu Hause willkommen. Die essen miteinander Abendbrot. Alles scheint zunächst einmal okay zu sein, aber als sie zu Bett gehen wollen, entsteht vor dem Haus ein Tumult. Die Sodomiter haben mitbekommen, dass Abraham Besuch hat und ihnen ist wohl auf irgendeine Art und Weise klar geworden, dass das kein normaler Besuch ist. Dass hier wohl offensichtlich jetzt irgendjemand da ist, der sie zur Rechenschaft ziehen möchte. Sie marschieren vor dem Haus auf und schreien: Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir werden sie vergewaltigen. Und Lot, was macht Lot? Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen für ihn. Jetzt kann er nicht gleichzeitig gut Freund sein mit Gott und mit den Leuten in seiner Stadt. Das geht an dieser Stelle jetzt nicht mehr. Was macht er? Nun, wir lesen ja einen sehr verstörenden Text in Kapitel 19, die Verse 6 bis 8. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen und schloss sofort wieder hinter sich zu. Er rief: Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein schweres Verbrechen. Und dann sagt er: Ich habe 2 unverheiratete Töchter, die gebe ich euch heraus. Mit ihnen könnt ihr machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe, sie stehen unter meinem Schutz, denn die sind meine Gäste. Okay. Also das Gastrecht war hoch angesiedelt. Und trotzdem, und gerade mit unseren westlichen Ohren heute, denkt man, wie kommt er darauf, dass das ein weniger schlimmes Unrecht wäre, das zu tun? Nur wir können hier halt eins erkennen. Lot hatte sich vor Jahren entschlossen, Kompromisse einzugehen in seinem Herzen. Und jetzt befindet er sich in einer Situation, wo es keine richtige Entscheidung mehr gibt. Er kann nicht mehr jetzt einfach noch sich wegducken. Er muss in irgendeiner Form jetzt Farbe bekennen. Die Sodomiter lassen sich auf diesen Handel gar nicht erst ein und wollen in das Haus eindringen. Die Engel schlagen sie mit Blindheit und warnen Lot: Hast du irgendwelche Verwandte hier? Bring sie so schnell wie möglich fort. Denn Gott hat uns geschickt, diese Stadt zu vernichten. Lot läuft los und er warnt seine Verwandten. Und noch in der Nacht fliehen sie aus Sodom. Als die Sonne aufgeht, fällt Feuer und Schwefel auf die Stadt. Lots Frau sieht gegen die Anweisung des Engels zurück und erstarrt zur Salzsäule. Nur Lot und seine beiden Töchter entkommen mit knapper Not. Lot beschließt, ins Gebirge hinaufzuziehen und er findet dort eine Höhle, in der er mit seinen Töchtern unterkommt und eine Zeit lang lebt. Jetzt kommt der nächste Text. Nicht viel besser. Eines Tages sagt die ältere Tochter zur jüngeren: In dieser verlassenen Gegend gibt es keinen Mann, der uns heiraten könnte. Wenn unser Geschlecht nicht aussterben soll, müssen wir etwas unternehmen. Wir machen unseren Vater mit Wein betrunken und legen uns zu ihm. Noch am selben Abend machten sie ihren Vater betrunken und die ältere Tochter legte sich zu ihm. Lot schlief mit seiner Tochter. In seiner Trunkenheit merkte er nichts und am nächsten Morgen konnte er sich an nichts erinnern. Am nächsten Abend gaben sie ihrem Vater erneut viel Wein zu trinken und die Jüngere ging zu ihm. Lot merkte wieder nichts. So wurden beide Töchter von ihrem eigenen Vater schwanger. Was für ein Unterschied, wenn wir uns Lot und Abraham angucken. Hier ist Lot, sein Besitz ist verbrannt, seine Frau ist tot, die Beziehung zu seinen Töchtern ist total im Eimer und die Bibel überliefert uns keinen Stammbaum von ihm. Und dort ist Abraham, ein Mann, der sein Vertrauen auf Gott setzte, der durch viele Schwierigkeiten, durch viele Auf und Abs am Ende zu einem Menschen wurde, der geben konnte, der für andere da war im Gebet, der für andere dachte, der sich gegen Ungerechtigkeiten stellte. Ein Mann, der seinen Egoismus und seine Bedürfnisse hinten anstellen konnte und der dabei trotzdem nicht zu kurz kam, der trotzdem ein von Gott gesegnetes Leben führte. Und wisst ihr, warum ich uns das alles erzähle? Ich glaube, dass es auch in unserem Leben immer mal wieder solche Entscheidungsmomente gibt, wie bei Abraham und Lot, wo auch wir wählen müssen. Wollen wir Hauptsache unseren Vorteil suchen? Hauptsache unsere Schäfchen ins Trockene bringen? Unseren Profit steigern? Unseren Gewinn maximieren? Auch wenn andere dafür auf der Strecke bleiben? Auch wenn anderen dadurch Unrecht geschieht? Oder schaffen wir es, in solchen Situationen auch mal zurückzutreten, anderen den Vortritt zu lassen, unserem Weg, unserem Gott anzuvertrauen und darauf zu vertrauen, dass wir auf dem Weg mit ihm nicht zu kurz kommen werden? Auch wenn es zunächst mal so aussieht, auch wenn es zunächst mal so scheint, als ob der Weg mit Gott so ist, als dass wir den kürzeren ziehen. Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, auf lange Sicht macht das was mit uns. Ich will jetzt nicht sagen, so, es gibt die eine Entscheidung in deinem Leben und wenn du da falsch gehst, dann ist alles verloren. Ich glaube, es waren viele kleine Entscheidungen, die bei Lot folgten. Und ich bin überzeugt davon, auf lange Sicht, es machte was mit ihm und es macht was mit uns und es wird darüber entscheiden, zu was für Menschen wir werden. Und jetzt musst du da nicht lange in dir nachbohren. Wovon redet denn Thomas heute? Gibt es da irgendwo einen versteckten Winkel meines Herzens, den ich selber noch gar nicht kenne? Also darum geht es jetzt nicht, dass ich da irgendwie jetzt dir ein schlechtes Gewissen machen will und dich mit schlechtem Gefühl jetzt hier rausgehen lassen will oder so, dass du da was nachbohren möchtest. Wenn du auf einem abschüssigen Weg bist, dann weißt du das. Ja, du kannst hier lächeln, du kannst dich mit allen hier unterhalten, du kannst, das merkt keiner. Das weißt du doch, so viel Schauspieler steckt schon noch in dir. Das merkt keiner. Aber wenn du auf einem abschüssigen Weg bist, dann weißt du das. Lot wusste genau, was er tat. Er wusste, dass die Sache mit seiner Entscheidung für die Gegend um Sodom und Gomorra nicht so ganz koscher war. Er wusste es, dass er seinen Onkel übervorteilte. Er wusste es, als er die fruchtbaren Weiden für sich beanspruchte. Er wusste, als er das Unrecht sah, was um ihn herum in Sodom passierte. Er wusste es, als er dort ein Haus kaufte und als er dort sesshaft wurde und als er sich zu den Mächtigen an das Stadttor setzte. Zu denjenigen, die all das Leid in dieser Stadt und das Unrecht in dieser Stadt zu verantworten hatten. Wenn man auf einem abschüssigen Weg ist, dann weiß man das. Und alles, was ich zum Schluss tun möchte, ist, dich zu bitten, dass du an dieser Stelle ehrlich wirst mit deinem Gott. Du musst es nicht mir sagen. Das darfst du gerne. Wenn es jemandem gut tut, ein Gespräch zu führen, du darfst das. Aber letztlich musst du ehrlich werden und sein vor deinem Gott, dass du ihm sagst, mein Gott, ich hab dieses eine Thema zwischen uns bisher geflissentlich ausgespart. Und ich weiß auch warum. Das war mir unangenehm. Denn ich habe schon länger eine Ahnung, dass du das nicht toll findest. Aber ich will hier nicht länger rumeiern. Ich möchte hier nicht länger ausweichen. Ich möchte nicht länger Teil von etwas sein, was anderen Leuten schadet. Ich möchte nicht länger auf einem Weg sein, der Unrecht deckt oder selbst Unrecht begeht und der mich selber immer eher noch ein Stückchen weiter wegführt als zu dir hin. Ich möchte neu, dass du hier Licht hineinbringst und dass ich wieder frei und offen mit meinen Entscheidungen meines Lebens vor dich treten kann und dir das ausbreiten kann und nicht immer noch so ein bisschen heimlich tun muss an so bestimmten Stellen. Dass ich dich wieder mit unbeschwertem Herzen um Führung und Leitung für mich und für mein Leben bitten kann und dich herzlich aufnehmen kann und deinen Weg befolgen kann in dem, was du möchtest für mich. Könnte das dein Gebet sein? Wisst ihr, die biblische Gegenüberstellung von Abraham und Lot, die fällt sehr eindeutig aus. Hier steht Lot. Gerade so mit nackter Haut gerettet, so wie durchs Feuer hindurch. Mehr bleibt ihm letztlich nicht. Da steht Abraham. Ein Mensch, der mehr sieht als nur sich selbst. Ein Mensch, der für andere denkt und betet. Und der dabei am Ende doch ein Leben im Segen lebt. In Zufriedenheit und Glück mit dem, was er hat. Weil er bei allem, was in seinem Leben schwer ist und was schön ist, sich gehalten weiß in seinem Gott. Und ich bin überzeugt, das ist das Leben, das Gott für jeden von uns möchte.